Einfach machen. Eine Audioserie zur Partizipation und Inklusion in der Jugendsozialarbeit.
Ich bin jetzt zum Beispiel seit fast 7 Jahren in Deutschland und ich bin 21 Jahre alt und ich darf nicht mal wählen, weil ich noch keinen deutschen Pass habe. Und das gibt mir halt immer das Gefühl, ich darf nicht beteiligen, wir dürfen nicht wählen, was für uns wichtig ist, obwohl ich halt auch in diesem Land wohne. Und das gibt mir halt so ein bisschen das Gefühl, dass ich halt so ein bisschen stimmen kann, dass ich sagen kann, was ich halt haben möchte und was nicht. Und das finde ich sehr nett von JMD.
Mit diesem Statement von Sabia Hamid willkommen zur 4. Folge. Diesmal kommen Jugendliche mit Fluchterfahrung zu Wort. In dieser Folge geht es darum, wie alle jungen Menschen, also auch junge Menschen mit eigener oder familiärer Zuwanderungsgeschichte, an sie betreffenden Entscheidungen beteiligt werden können. Denn die jungen Menschen benötigen Unterstützungs- und Beratungsangebote, die auf ihre Erfahrungen zugeschnitten sind bzw. an diesen ansetzen. In Deutschland sind unter anderem die Jugendmigrationsdienste, die JMD als Teil der Jugendsozialarbeit, Ansprechpartner für diese Jugendlichen. Sie begleiten sie kontinuierlich und tragen zur gelingenden Integration bei.
Heute verraten wir euch das Thema, um das es geht, schon ganz am Anfang. Und zwar ist unser Thema heute Gruppenzwang. Könnt ihr mit dem Wort was anfangen? Wissen Sie, was das bedeutet?
Ja, okay. Cuxhaven-Süderwisch-Schule. Morgens gegen 8 in einer großen Aula mit Bühne, Jugendliche sitzen im Halbkreis. Heute sollen sie ein kurzes Theaterstück aufführen zum Thema Gruppenzwang und Ausgrenzung. Organisiert wird der Workshop vom Jugendmigrationsdienst Cuxhaven. Der JMD Cuxhaven hat eine Kooperation mit der Süderwisch-Schule, einer Schule im Brennpunkt. Die Kooperation findet im Rahmen des Programms Respekt Coaches statt. Das ist ein Präventionsprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, kurz BMFSFJ. Das Programm verfolgt das Ziel, junge Menschen vor Extremismus, Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu schützen. Umgesetzt wird das Programm von den JMD. Dorota Mrusek erzählt, woher die Themen für den Workshop kommen.
Da sind die Schulleiterinnen, Schulleiter und Lehrer gefragt, Schulsozialarbeit mit uns zusammen, so die Konzepte zu erarbeiten. Wir haben uns aber auch als Ziel gesetzt, die Jugendlichen zu befragen. Wir haben in unseren Kooperationsschulen haben wir Fragebögen durchgeführt, wo die Interessen der Schülerinnen und Schüler so sind, sodass wir das auch bei Planung der Gruppenangebote so ein bisschen berücksichtigen, um eben das zu vermeiden, dass wir Projekte anbieten, die eben keinen interessieren.
Wie so oft ist Gelingen der Jugendsozialarbeit auch hier davon abhängig, wie gut die SozialarbeiterInnen vernetzt sind und davon, dass sich alle beteiligten PartnerInnen auf Augenhöhe begegnen. Die Schulen nehmen das Programm als sinnvolle Ergänzung zum Schulalltag wahr, hat die wissenschaftliche Begleitung der Respekt-Coaches ergeben. Der Link zur Studie steht übrigens in den Shownotes.
Das sind natürlich ganz andere Möglichkeiten, sich zu entfalten. Das schätzen sehr viele Lehrerinnen und Lehrer auch. Also das kriegen wir so auch oft zurück, dass man die Klasse auch ganz anders erlebt hat, zum Beispiel bei solchen Projekten.
Die Jugendlichen fanden in kurzer Zeit eigene Geschichten zum Thema Gruppenzwang. Es ging um Rauchen, Lästern und Ausgrenzung. Eigene Themen einzubringen, das ist den jungen Menschen wichtig.
Ich fand das auch sehr toll. Und ich finde allgemein, dass jetzt auch das Thema über Lästern, dass Lästern nicht so gut ist und dass mit Gruppenzwang, dass man nicht alles macht, was andere machen.
Neben Chiara steht Julie. Selbstwirksamkeit entsteht durch Ausprobieren und dadurch, dass die Jugendlichen aus der Komfortzone heraustreten.
Also am Anfang war es natürlich sehr schwer so. Man hat nicht an sich geglaubt so als erstes, dass man es nicht schafft und so. Aber dann ist es ja dann öfters mal durchgegangen und dann hat es eigentlich auch relativ gut geklappt. Und ich glaube, dass wir auch sehr viel mitgenommen haben, sodass das vielleicht echt blöd sein könnte für die Betroffenen, zum Beispiel beim Rauchen jetzt, dass die gezwungen werden so. Und ich glaube, dass es schon gut war für uns, dass wir das alles besprochen haben.
Bei den Respekt-Coaches geht es auch darum, dass die jungen Menschen sich öffnen für andere Lebenswelten und Ideen, um für ein respektvolles Miteinander einzustehen. Wie es auf der Seite des BMFSFJ heißt. Die Respekt-Coaches tragen so zur Integration bei. Das ist dringend nötig, denn Ausgrenzung ist für junge Menschen mit Fluchterfahrung alltägliches Thema. Sabia Hamid schildert ihre ersten Erfahrungen in Deutschland. Kein guter Start.
Ich war die einzige Ausländerin auf der ganzen Schule. Es war halt schlimm, die haben sowas nie gesehen. Also es war in der 8. Klasse und dann kam halt von Jugendlichen sowas wie, wenn ich einen Artikel falsch benutzt habe, ja, Boah, Digga, du kannst nicht mal Deutsch. Geh mal wieder zu deinem Land, da kannst du mindestens die Sprache. Warum bist du überhaupt hier?
Sabia ist aus Pakistan nach Deutschland geflohen. Mobbing und Ausgrenzung führte dazu, dass die heute 21-Jährige mehr zu Hause sitzt, als unterwegs mit Gleichaltrigen zu sein. Freunde hatte sie keine, erzählt sie. Irgendwann bekam sie den Tipp, sich an das Team um Dorotam Rusek zu wenden.
Und meine Mutter hat dann mir halt vorgeschlagen, dahin zu gehen, weil meine Mutter hier bei Paritätischen einen Sprachkurs gemacht hat. Und dann sind wir erst aus dem Haus raus und haben da neue Menschen kennengelernt, die halt auch so waren wie wir. Die uns nicht gejudged haben für unsere Sprache, unsere Klamotten, unsere Essen, dass es halt scheiße riecht oder sowas. Es gibt ja alles Mögliches. Man hat ja mit alles ein Problem. Nur weil es anders ist.
Diskriminierungsfreie Räume zur Verfügung stellen ist eine der Aufgaben der Jugendsozialarbeit. Das ist notwendig, denn die Jugendlichen benötigen AnsprechpartnerInnen, um ihre Erfahrungen zu bewältigen. Rückzug ist eine der typischen Folgen von Diskriminierungserfahrungen. Daneben führt Diskriminierung zu sinkendem Selbstwert. Am Ende verhindert all das die Teilhabe. Das wiederum ist aber das verbriefte Recht der jungen Menschen, ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Ein Beispiel aus Erfurt zeigt, dass junge Menschen dieses Recht wahrnehmen wollen. Silke König-Feest ist Jugendsozialarbeiterin beim Mitmenschen e.V. Sie erzählt von 4 jungen Frauen mit Fluchterfahrung an einer berufsbildenden Schule. Sie haben im Rahmen einer Seminarfacharbeit einen Fragebogen für ihre MitschülerInnen entworfen, unterstützt von den JugendsozialarbeiterInnen.
Wo man eben nachfragt, wie seht ihr uns Geflüchtete an der Schule? Sind wir eine Belastung? Sind wir keine Belastung? Wie können wir Unterstützung bekommen? Und da helfen wir auch, meine Kolleginnen und ich, dass der Fragebogen eben so aufgestellt wird, dass er von jedem verstanden wird.
Diese Initiative der jungen Frauen zu unterstützen und damit auch ein Vorurteilsbewusstsein der gesamten Schülerinnenschaft und auch der Lehrkräfte zu schärfen, schafft bei allen Beteiligten Demokratieerfahrung. Der Aufgabenbereich der Jugendsozialarbeit ist vielfältig, erklärt Dorotam Rusek.
Aber hauptsächlich geht es darum, dass man eben diesen Staat erleichtert und die Integrationsmöglichkeit fördert.
Das sind zuallererst einmal Sprachkurse, so Jana von Twistern. Jana von Twistern ist in Cuxhaven für das Bundesprogramm Jugendmigrationsdienste im Quartier zuständig.
Also es ist ja so, dass es über Sprache läuft, wenn du dich äußerst. Und wenn du dich beteiligen willst, musst du ja sagen, was du möchtest. Und das passiert nun mal über die Sprache. Von daher ist es ja essentiell, dass man die Sprache lernt, um zu sagen, was man möchte, wenn halt keiner da ist, der auch deine Sprache spricht.
Jugendmigrationsdienste sollen die Integration fördern. Das kann individuell sein oder als Gruppenangebot. Diese Freizeitangebote sind mehr als diskriminierungsfreie Räume. Die Jugendlichen können hier ihre Persönlichkeit entwickeln, sich austauschen und ihre interkulturellen Skills trainieren. Oft sind diese Angebote eine der wenigen oder sogar die einzige Möglichkeit der Teilhabe.
In manchen Quartieren oder in Orten, wo es vielleicht nicht so viele Angebote gibt, es gibt keinen Jugendtreff, wo man selber sagen könnte, was mache ich jetzt? Und ich hänge dann vielleicht nicht nur vom Fernseher oder vom Computer oder Handy, sondern mache einfach ganz was anderes.
Rusek und ihre KollegInnen organisieren in Cuxhaven viele dieser Freizeitangebote. Dabei achten sie darauf, dass die Jugendlichen ihre Themen mitbringen, die sie dann in Formaten umsetzen, die zu ihnen passen. Das kann ein Rap-Video sein, eine Fotoausstellung oder ein Theaterstück. Die Themen reichen von biografischer Arbeit bis Klimakrise. Leonora aus Bosnien erinnert sich an ein Theaterstück.
Ja, mich hat das sehr halt geholfen, was Neues zu lernen natürlich. Und das hat uns Spaß gemacht. Wir hatten Spaß, wir haben gelacht, wir haben alles gemacht. Und ja. Und neue Freundinnen kennengelernt natürlich.
Spaß haben, neue FreundInnen kennenlernen. Die Effekte solcher Veranstaltungen sind vielfältig. Sie fördern das Verständnis für die Sorge und Nöte der anderen TeilnehmerInnen. Sabia erinnert sich an einen 4-tägigen Theaterworkshop zum Thema Catcalling.
Da waren ganz viele kleine Jungs dabei. Und halt zu sehen, dass am ersten Tag sind die alle nur gekommen und waren so, ja, wir sind hier nur wegen dem Essen, wir sind hier nur wegen dem Essen. Und dann halt zu sehen, wie am dritten Tag die Jungs halt nicht aufs Essen konzentriert waren, sondern darauf, was wir halt machen. Und halt zu hören, weil das sind halt so kleine Jungs, dass die dann gehört haben, wie es uns Mädchen geht, wenn wir gecatcalled werden. Und die halt sozusagen Mitleid mit uns hatten. So diese kleine 8-9-jährige Jungs, die dann nur waren. Also ich habe das ja auch schon mal gemacht, aber ich wusste nicht, dass es euch damit so schlecht geht.
Lernen, ohne zu merken, dass die jungen Menschen lernen, nannte das der Jugendsozialarbeiter Mirko Niebu aus Marburg in der zweiten Folge. Das funktioniert, wenn Themen direkt aus der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen kommen und alle Erlebnisse nebeneinander stehen können. Die Fachkräfte nehmen alle jungen Menschen grundsätzlich erst einmal mit gleichen Herausforderungen und Interessenlagen wahr und ernst, auf Augenhöhe, ohne pädagogischen Zeigefinger.
Also ich habe oft schon die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen sich wirklich an die Emotionen und bestimmte Situationen aus den Projekten erinnern und dann sagen, ach stimmt, das war, als wir das und das gemacht haben. Und da kann man sie oft dann irgendwie holen. Also die wirklich, die können sich oft an Inhalte gar nicht so erinnern und was da besprochen wurde oder gemacht wurde, aber die wissen, dass sie zum Beispiel da Spaß hatten, dass sie da geweint haben, weil es so rührend war. Die können sich erinnern, dass die anderen Jugend, was die anderen Jugendlichen fühlten und wie sie sich verhalten haben.
In den letzten Folgen ist es bereits angeklungen, Jugendsozialarbeit wirkt nur, wenn die Fachkräfte eine partizipative Grundhaltung mitbringen. Wolfgang Schröer ist Professor für Sozialpädagogik an der Universität Hildesheim. Er verweist darauf, dass Haltung oft mit einer subjektiven oder persönlichen Eigenschaft von SozialarbeiterInnen gleichgesetzt wird. Haltung umfasst drei Ebenen, erklärt er und zählt auf.
Das ist ja einmal eine Haltung, ich würde sagen, eine systemische Haltung der Kinder- und Jugendhilfe. Wenn die Jugendhilfe nicht insgesamt eine schon in ihren gesetzlichen Grundlagen in der Perspektive eine Haltung repräsentiert, die geradezu auffordert, dass junge Menschen beteiligt werden und dass man ihre Teilhabeform ernst nimmt, dann ist das schon schwierig.
Daneben aber auch die Haltung der Institutionen und Organisationen. Um Teilhabe sicherzustellen, dürfen Organisationen nicht nur ab und zu mal Jugendliche befragen, sondern es heißt,
dass die Organisation es will, dass die Organisation auch bereit ist, jungen Menschen Macht abzugeben, dass die Organisation selber auch repräsentiert, dass sie bereit ist, auch mit den jungen Menschen zusammenzuarbeiten, auch wenn das organisational manchmal die Prozesse schwieriger, komplexer, weniger geradlinig macht.
Und zuletzt das, was viele unter Haltung verstehen, die Haltung der Fachkraft, wobei das weit über die persönliche Haltung hinausgeht.
Und das ist auch wiederum nicht etwas, wo wir sagen, diese persönliche Haltung ist etwas wie eine Eigenschaft, mit der ich auftrete, sondern auch erstmal eine fachliche Haltung. Eine fachliche Haltung in der Perspektive, dass es selbstverständlich ist, erst einmal die Rechte der jungen Menschen zu verwirklichen. Dass man nicht sich selbst als der Hero sieht, der anderen etwas verwirklicht, sondern dass man Teil einer Infrastruktur ist, in der man aber mit dafür eintritt, dass die jungen Menschen ihre Beteiligungsform haben.
Erst wenn diese drei Perspektiven zusammengebracht werden, sei ein Gespräch über Haltung möglich. Haltung darf nicht einfach als subjektive Eigenschaft gesehen werden und so die Verantwortung für fehlende Partizipationsmöglichkeiten bei den Fachkräften geparkt werden. Diskriminierung findet eben auch bei Behördengängen statt oder entsteht, wenn junge Menschen sich nicht ihre Berufswünsche erfüllen können, weil sie keinen deutschen Pass besitzen. Themen, mit denen sich die Jugendmigrationsdienste auseinandersetzen müssen. Probleme dieser Art können Rusek und ihre KollegInnen nicht lösen. JugendsozialarbeiterInnen tragen jedoch dazu bei, dass die Gesellschaft inklusiver wird. Wenn sie Jugendliche wie Sabia bei Behördengängen begleiten, verwirklichen sie deren Teilhaberechte und bringen deren Bedarfe in den institutionellen Alltag. Schritt für Schritt. Damit dies gelingt, müssen Fachkräfte entsprechend ausgebildet werden. Partizipative Haltung ist als fachliche Qualifikation lehr- und lernbar. Dazu gehören etwa rechtliche Grundlagen sowie ein solides Verständnis der Möglichkeiten und Methoden. Darum ist es entscheidend, in die Qualifikation zu investieren und diese in den Studiengängen zu verankern.
Ich glaube, dass wir Jahre vor uns haben, wo wir innovativer werden müssen, wie wir auch bereits Qualifizierte und andere on the job auf gleichem Niveau auch wissenschaftlich qualifizieren. Es ist ja nicht mehr ganz so, dass wir sagen, es wird jemand am Anfang seiner Berufskarriere einmal qualifiziert und dann wird er 40 Jahre in dieser Form oder 45 Jahre danach handeln. Das wäre ein sehr verkürztes Ausbildungsverständnis. Wenn wir uns das vorstellen, dann würde man ja sagen, die meisten, die heute dann in Rente gehen, würden ja noch eine Sozialpädagogik und soziale Arbeitspraxis machen, wie sie vielleicht in den 1970er Jahren gelehrt hat. Da würde mir Angst und Bange. Und darum brauchen wir dort ein ganz anderes Verständnis in dieser Form, wie wir auch und gerade angesichts des Fachkräftemangels Leute on the job qualifizieren und das heißt aber auch mit Anspruch qualifizieren.
Die Arbeit mit Jugendlichen, die mit Fluchterfahrungen kommen, erfordert besondere Kompetenzen.
Okay, wie gehe ich an die Sache ran? ne, bezüglich vielleicht dann Fluchterfahrung, okay, was waren vielleicht die Beweggründe und was wünscht sich der Klient vielleicht? Ja, also was sind seine Wünsche hier in Deutschland? Wie ist, hat er vielleicht schon einen Plan oder ähnliches? Das klären wir natürlich dann in den meisten Fällen mit Dolmetscher, damit es halt auch wirklich vernünftig läuft.
In Moers nennt David Ditgen das auch Fingerspitzengefühl. Der SCI Moers wurde schon in der letzten Folge vorgestellt. 3 JugendsozialarbeiterInnen unterstützen derzeit 6 Jugendliche im Rahmen des Jugendwohnens. Von den 6 Jugendlichen haben 4 eigene Fluchterfahrung. In Deutschland lebten 2019 knapp 30.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Jugendsozialarbeiter Ditgen hat einige in Moers dabei unterstützt, in Deutschland anzukommen. Das heißt erst einmal den Schulbesuch und einen Sprachkurs organisieren, den Aufenthaltsstatus klären und.
Dann sind so Dinge wie Besuche beim Amt, Besuche beim Arzt, auch Einkäufe und sowas, ja, was sie vielleicht alles noch gar nicht kennengelernt haben, das begleiten wir alles oder allgemein den Haushalt, wie führe ich überhaupt einen Haushalt, ne, wie mache ich sauber, womit mache ich vielleicht sauber oder ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Skills, vielleicht beim Kochen, können die vielleicht schon kochen von zu Hause aus oder nicht, also wirklich eigentlich alles, was ich sag mal, für uns eigentlich so normal ist und zum Leben gehört, dass wir das eben an die Jugendlichen einfach weitergeben können und die in die Richtung dann führen können, dass sie dann, ja, ich sag mal, wirklich in Deutschland dann irgendwann selbstständig auch leben können.
Selbstständigkeit ist das Ziel aller Bemühungen der Jugendsozialarbeit. Das schließt die Ablösung vom Elternhaus ein. Da bleiben Konflikte nicht aus, so Dorotham Rusek. Beispielsweise, wenn Eltern ihren Kindern verbieten, an Schulausflügen mit Übernachtung teilzunehmen.
Dann hatten die Lehrerinnen und Lehrer uns auch gefragt, ob wir mit den Eltern noch reden können. Also es gab Eltern, die das tatsächlich eingesehen haben, erlaubt haben, mit bestimmten Voraussetzungen, sage ich mal. Und es gab auch Eltern, die sich komplett versperrt haben, wo die Schule da auch nichts mehr irgendwie machen konnte. Ja, wir ja sowieso nicht, weil bei uns ist das ja alles eher freiwillig und obendrauf. Und oft ist das so, wenn die Familien uns kennen, wir arbeiten auch sehr viel mit den Eltern. Wenn es um die Schule geht, sind die Eltern natürlich auch sofort irgendwie im Boot. Und wir haben oft irgendwie Elterngespräche, an denen wir teilnehmen an der Schule. Und wenn die Eltern uns kennen, ist das einfacher.
Jugendmigrationsdienste sind Ansprechpartner in allen Lebenslagen und sie unterstützen auch bei schwierigen Entscheidungen. Sabia Hamed ist als junge Frau von zu Hause ausgezogen, weil es dort Probleme gab. Beraten und unterstützt vom JMD.
Also wir kennen das nicht, dass junge Mädchen aus dem Haus ausziehen, bevor die verheiratet sind oder sowas. Und das ist halt, hier ist ja halt ganz normal, dass wenn es zu Hause die Situation nicht klappt, dass man halt einfach auszieht, woanders ist. Man merkt das nicht halt, wie sehr das halt auch mental einen schadet, halt bei so einem Haus zu wohnen oder so. Ich möchte auf jeden Fall Jugendliche, die jetzt halt neu nach Deutschland kommen, deren Rechte erklären, damit die halt auch deren Meinung weiter sagen können und sich halt in der Gesellschaft beteiligen können.
Elternarbeit, Freizeitangebote, Sprachkurse oder die Beratung bei alltäglichen Herausforderungen. Es gibt immer viel zu tun und viel zu wenig Zeit und Ressourcen, auch wenn die Jugendmigrationsdienste durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert werden.
Aber wir haben natürlich auch viele nach einigen Jahren dann, die gesagt haben, okay, ich fühle mich jetzt bereit für ein eigenes Leben, ich möchte jetzt gerne eine eigene Wohnung haben, da verhelfen wir dann natürlich auch, dass die dann einen guten Übergang haben vom Jugendwohnen dann, ich sag mal, ins selbstständige Leben. Und man sieht immer mal wieder hier in der Innenstadt auch mal Jugendliche, die man vor einigen Jahren betreut hat. Und es ist dann immer mal ganz interessant, sich mal zu unterhalten, was da so passiert ist. Und es ist dann auch echt schön zu hören, dass das, ich sag mal, bei den meisten auf jeden Fall alles gut läuft. Ja.
JugendsozialarbeiterInnen wie David Ditgen erzählen immer wieder von Begegnungen mit Jugendlichen, die sie begleitet und unterstützt haben. Von denen erfahren sie dann, dass sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben, studiert haben und in Deutschland angekommen sind. Jugendsozialarbeit ist Mittler, Brückenbauer und integrative Kraft. Sie ermöglicht erste Begegnungen im neuen Land, begegnet den jungen Menschen respektvoll und nimmt ihre Sorgen ernst. Sorgen, Ängste, Bedarfe, Wünsche aller jungen Menschen müssen gleichermaßen respektiert und berücksichtigt werden. Den Abschluss der Serie bildet eine Collage mit Wünschen für eine integrative Gesellschaft. Mehr Infos zum Thema und weiterführende Links finden sich wie immer in den Shownotes.
Also ich wünsche mir, dass die Welt anders ist und vernünftiger ist und dass die Jugendlichen auch was schaffen und nicht nur die anderen. Also nicht nur die Deutschen, sondern auch die anderen von anderen Ländern. Weil das finde ich manchmal unfair,
Es werden immer noch gemobbt oder geschimpft oder keine Ahnung was. Die Jugendliche zum Beispiel, warum bist du hier und guck mal, wie das aussieht und so weiter. Du kannst kein Deutsch und das verletzt jemand richtig.
Ich finde auch, Migration ist sozusagen ein Menschenrecht für mich. Also wir konnten uns ja nicht entscheiden, wo wir geboren sind. Und dann jungen Menschen dafür zu mobben, dass sie von einem anderen Land kommen oder anders aussehen, wir konnten uns das ja nicht aussuchen. Jemanden halt einfach allgemein für deren Religion, Aussehen, Sexualität oder sowas zu beleidigen, ich finde das dermaßen dumm, weil man kann sich das ja nicht aussuchen. Könnte ich mir das aussuchen, wäre ich wahrscheinlich in einer richtig reichen Familie geboren. So, aber ich konnte mir das ja nicht aussuchen. Ich bin froh, dass ich hier bin. Ich habe die Chancen hier und ich möchte die halt auf jeden Fall ausnutzen.
Jeder von uns war mal Kind oder Jugendlicher. Das ist ja das Schlimmste überhaupt, wenn du die ganze Freunde, Familie da irgendwo anders hast. Im schlimmsten Fall noch im Krieg und nicht weiß, ob es denen gut geht. Plus die ganzen Sachen, die oben drauf jetzt kommen, was du hier leisten musst, bringen musst, damit du funktionierst, damit du dich anpasst, das wird von dir verlangt, ne? Also das ist vielleicht auch so eine Forderung an alle, dass man das einfach so ein bisschen sehen muss, was die Menschen auch leisten müssen. Dass man diese Integration ist ja wirklich sehr langwierig und man muss viel hinter sich lassen und sich aufs Neue einlassen. Und das ist gerade in so einer Lebensphase, wenn man 14 ist, auch nicht so einfach. Man sowieso mit so vielen anderen Sachen noch zu kämpfen hat. Und das kommt oben drauf.
Einfach machen ist ein Podcast des Paritätischen Gesamtverbandes, gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mit Sabia Hamid, Dorota Mrusek, Chiara, Julie, Leonora, Silke König-Feest, Wolfgang Schröer und David Dittgen. Redaktion Claudia Linsel, Autor Jan Schilling. Ein Podcast frisch aus dem Akustikwerk 2022.